SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3.
Ein zweifacher Oscar-Preisträger mit saarländischen Wurzeln, ja, den gibt es. Frederik Back, geboren am 8. April 1924 im Saarbrücker Stadtteil St. Arnual. Ein Dahler Bub sei er gewesen, haben seine Verwandten gesagt. Und er gilt als Pionier des Animationsfilms. Für zwei seiner Werke gab es den begehrten Goldenen Jungen. Es gab Ausstellungen zu seinen Werken bis hin nach Japan. Ja, warum kennen die wenigsten von uns hier im Saarland Frederik Back? Zu seinem 100. Geburtstag hat sich meine Kollegin Dagmar Scholle auf Spurensuche begeben.
Eher zufällig stoße ich auf Frederik Back. Im Heimatmuseum von St. Arnual, wo einige Zeichnungen von ihm hängen. Klein, zart, durchscheinend, auf Folien gemalt, die an Butterbrotpapier erinnern. Bilder wie aus Kinderbüchern. Sympathisch, einnehmend. Dass diese Bilder tanzen können, weiß ich da noch nicht.
Ich meine, da muss man natürlich schon ein bisschen seltsam sein, wenn man sich vornimmt, einen Film zu machen aus 30.000 Einzelzeichnungen. Da muss man eine gewisse Hartnäckigkeit auch haben und auch ein bisschen verrückt sein.
Der etwas seltsame, ein bisschen verrückte Frederik Back, vor 100 Jahren auf die Welt gekommen, im Saarbrücker Stadtteil St. Arnual, Kettengasse 3, gleich um die Ecke vom Heimatmuseum.
Land und Leid.
Wie heißt der in Saarbrücken geborene Oscar-Gewinner?
Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass wir im Saarland einen Oscar-Gewinner haben.
Claudia Kode-Kilsch sagt das, Tennisstar der 80er und spätere Linken-Politikerin. Befragt 2016 im Fernsehmagazin Max, Magazin Saar. Wusste ich nicht, trifft es ganz gut. Frederik Back, Pionier des Animationsfilms, zweifacher Oscar-Preisträger für seine Filme Krack und Der Mann, der Bäume pflanzte, ist in seinem Geburtsland nahezu unbekannt. Warum? Das kleine Heimatmuseum St. Arnual ist ein guter Ausgangspunkt, um Antworten zu finden. Wolfgang Kerkhoff, Vorstandsmitglied des Trägervereins, streift weiße Gasehandschuhe über. Auf dem Tisch verschiedene Zeichnungen.
1995 war Frederik Back zu Besuch hier im Museum und er hat 16 Originalzeichnungen, also diese Zellophanfolien, uns überlassen mit Signatur.
Vorsichtig hebt Kerkhoff eine der Folien an. Geschätzte DIN A3-Größe. Die Zeichnung selbst auf der Folie ist aber deutlich kleiner.
Und die sind wirklich etwas wert und deshalb haben wir sie relativ schnell auch im Tresor untergebracht, weil die Versicherung hat den Wert auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.
Unten rechts auf den wertvollen Folien eine kleine Zahl. 26 steht dort.
Weil es gibt ein Storyboard natürlich und in diesem Storyboard sind die Ziffern der einzelnen Folien aufgeführt. Und derjenige, der die Kamera geführt hat, der wusste, welche Folien wann in welcher Schicht aufgenommen werden musste. Das macht das Verfahren zwar sehr kompliziert, aber auch sehr erfolgreich, wie man an den Filmen sehen kann. Vor allem kann man sich auch vorstellen, was das für ein Arbeitsaufwand war. Das ist auch wieder der Hintergrund.
Der Arbeitsaufwand, unglaublich. Folie um Folie, handgezeichnet, immer leicht variiert. Zeigt man die Folien nacheinander, also als Film, entsteht Bewegung. Ein wippender Schaukelstuhl beispielsweise. Erste Folie, der Stuhl leicht nach hinten geneigt. Zweite Folie, etwas nach vorne und so weiter. Der Hintergrund bleibt gleich, wird mehrfach verwendet, bis die Szenerie wechselt. So entstand der Film Krack, für den Frederik Back 1982 seinen ersten Oscar erhielt.
Er hat ja schon sehr früh gemalt. Der Frederik war mal in Ferien in Haaskirchen bei der Verwandtschaft und war ja todunglücklich. Da war er 4 oder 5 und die wussten nicht, warum es ihm nicht gefällt und so. Und da haben sie ihm Papier gekauft und Buntstifte und er konnte malen und er war zufrieden.
Der Frederik. Was war er eigentlich für ein Mensch?
Ja, das waren dann die typischen Treffen hier mit der Familie. Ja. Ne? Die kamen dann alle zusammen, Tanten, Cousins, Cousinen, Kinder.
Das ist schön.
Ja, das war 1972 in Montreal.
Im St. Anualer Heimatmuseum. Treffen mit einem kleinen Teil der großen Verwandtschaft von Frederik Back, mit Monika Lauer und Harald Siegel. Die beiden sind Geschwister. Und ihr Großvater war ein Bruder von Frederiks Mutter, Wilhelmine Siegel.
Das war eine Großtante von uns. Und der Frederik Back, das war ein Onkel von uns.
Das ist er.
Ja. Ja. Und seine Schwester, Anita. Schwester,
ja. Das ist ein Kindheitsbild.
Ja. Das müsste ja noch in Dahle gewesen sein, im Ecke, ne? Mhm. Da ist er ja geboren.
Nein, er hat immer wieder zu seinem Geburtshaus gezogen. Da hat er immer noch mal geguckt, ja. Hat war ja erstaunt, dass er da praktisch in die Welt gesetzt wurde. Ja. Das ist unvorstellbar, wie die da gelebt haben. Ich kenne das Haus selbst aus meiner Kindheit. Da wohnten meine Großeltern. Ich war da auch früher als Kind drin. Und das ist so eng und klein. Da hatten die aber mit mehreren Familien drin gelebt. Das Haus wurde, glaube ich, verkauft. Ja, da wohnen andere Leute drin, die kennen wir nicht mehr. Und,
das wurde verkauft. Er steht ja unter Denkmalschutz und mit dem Renovieren. Und von uns hat keiner Interesse dran gehabt. Ja.
Aber vielleicht kommt ja da auch irgendwann mal ein Schild dran zur Erinnerung. Das fehlt bis heute auch.
Das wollten wir vor 20 Jahren haben. Geburtshaus von Frederik Back. Nichts passiert.
Aber es tut sich was. Wolfgang Kerkhoff vom Trägerverein des Museums bereitet schon seit Monaten die Broschüre und Veranstaltung zum 100. Geburtstag des Künstlers vor. Deshalb werden im Museum Fotos zusammengetragen, Dokumente, Erinnerungsfetzen.
Da sieht man seine typische Augenklappe. Er hat sich das Auge verätzt beim Arbeiten auf der Zeichenfolie.
Das war's. Und, und dass man Mittel braucht, um diese vergänglichen Zeichnungen zu fixieren.
Genau, also es war Fixierlauge, es war kein Lösungsmittel.
Ja. Mit dem Ergebnis, dass er also auf dem rechten Auge blind war.
Er hat am Anfang gedacht, so, das war's jetzt, weil ich nicht mehr räumlich sehen kann, aber er war anschließend besser als vorher, würde ich mal sagen.
Der Grund, warum Frederik Back nicht in einem Atemzug mit Max Ophüls, Wolfgang Staudte und Manfred Kirchheimer genannt wird, ist simpel, höre ich immer wieder. Also in einem Atemzug mit den großen Nachkriegsregisseuren aus dem Saarland. Schließlich sei Back ja schon als kleines Kind mit seinen Eltern nach Frankreich gezogen. Und später, 1948, ist er nach Kanada emigriert. Das stimmt. Laut Melderegister zieht die Familie ab 1926 mehrfach vorübergehend nach Straßburg, lässt sich dann im Oktober 1930 dort nieder.
Mein Vater ist Perkussionist, ein sehr guter Musiker mit absolutem Gehör. Sein Gehalt war mager. Und um die Finanzen aufzubessern, spielte er im Rundfunk und in Kinosälen, um Stummfilme zu beschallen. Die Pauken und das Schlagzeug haben immer alle Hände voll zu tun, um Schläge, Stürze und Rennen zu unterstreichen. Aber der Stummfilm, der so vielen Musikern Arbeit verschafft, wird vom Tonfilm verdrängt.
So schreibt es Frederik Back in seiner Autobiografie. Die gehört zu den vielen Fundstücken, die allmählich wieder auftauchen, weil die Familie danach sucht. Die Autobiografie wurde nie veröffentlicht, war aber im Internet einsehbar.
Ich meine, Friedrich Back wird zum Beispiel durch das Elsass stark vereinnahmt. Die bezeichnen ihn ja als Elsasser, als Geburtsregion Elsass genannt.
Fest steht, Frederik Back wurde in einer politisch heiklen Zeit geboren. Saarländer, Elsässer. 1924 stand das Saargebiet unter internationaler Regierung des Völkerbundes. Eine Folge des Ersten Weltkrieges, festgezurrt in den Versailler Verträgen. Backs Großmutter mütterlicherseits stammte aus Saar-Union mit weit verzweigter Verwandtschaft ins Elsass. Back verbringt dort häufig seine Ferien. Auf dem Land, ist begeistert vom bäuerlichen Leben. Auch Straßburg fasziniert ihn.
Straßburg war damals eine Garnisonsstadt, in der riesige Kasernen Tausende von Franzosen beherbergten, die zum Militärdienst verpflichtet waren. Auch Regimente aus den französischen Kolonien. In farbenfrohen Uniformen und vorangetrieben von großen Musikkapellen sind die zahlreichen Paraden immer spektakulär. Pferde spielen in der Armee eine große Rolle. Sie so oft zu sehen, macht mich glücklich, aber auch wütend, wenn ich sehe, wie schlecht sie von den Menschen behandelt werden.
Frederick Back zeichnet schon damals andauernd. Menschen, Tiere, was ihm begegnet, empört sich über das Unrecht der Menschen gegen die Natur und spürt den Wunsch in sich, früh schon,
dass das Zeichnen eines Tages mein Ausdrucksmittel wird.
Die Vielfalt der Eindrücke in der Stadt, auf dem Land, familiär, sprachlich, langweilig war diese Zeit vermutlich nicht.
Mit 7 Jahren besuche ich die Akademieschule. Der Großteil des Unterrichts findet auf Französisch statt, aber auch das Lesen und Schreiben der deutschen Sprache, des Hochdeutschen, wird gelehrt. Da unser Lehrer Elsässer und Separatist ist, lässt er uns oft auf Elsässisch antworten, was ein germanischer Dialekt ist.
...1937 erhält Backs Vater, der Musiker, ein Engagement im neu gegründeten Orchester von Radio Paris, vermutlich im Orchestre Radio Symphonique. Die Familie zieht um, in die Metropole. Ein Schock, schreibt Back.
Diese riesige Stadt mit der lauten Kakophonie der Motoren, den grauen, rauchgeschwärzten Steinmauern und den geschäftigen Menschenmassen. Mein Vater fand eine enge Wohnung in der Rue Garancière hinter der Kirche Saint-Sulpice. Das Waschbecken und der Abort finden sich für alle Mieter im Treppenhaus.
Aber Frederick Back geht seinen Weg. Besucht ab 1938 die École Estienne, eine auf Buchillustrationen ausgerichtete Kunstschule. Besucht auch die Verwandtschaft im Elsass.
1939 war das Heimweh zu groß und ich kehrte ins Elsass nach Harskirchen in der Nähe von Sarignan zurück, um dort Cousins, Cousinen und die Arbeit auf dem Bauernhof, die mir so gut gefiel, wiederzufinden.
Lange kann er nicht bleiben. Der Krieg rückt näher. Die École Estienne hat bereits begonnen, Lehrer und Schüler nach Anjou im unteren Loiretal zu evakuieren.
Untergebracht im Schloss Chalin-la-Poterie, das von einem wunderschönen Park umgeben ist, werde ich angewiesen, Bettgestelle aus abgedeckten Brettern und Hühnerdraht für hunderte von kleinen Kindern herzustellen, die dort Zuflucht gefunden haben. Ich muss auch Milch und Brot für all diese Menschen besorgen und lerne dabei andere Formen der Bauernschaft und interessante Traditionen wie den Tauschhandel kennen.
Mit dem Krieg wird das Orchester des Vaters evakuiert, in die Bretagne. Die Familie zieht nach Rennes. Back kann die dortige Kunstschule besuchen, die, wie er schreibt, im Museum untergebracht ist, da die Schule in ein Militärkrankenhaus umgewandelt wird. Mühsame, erschütternde Jahre unter deutscher Besatzung. Aber auch 1941 die prägende Begegnung mit dem Künstler Mathurin Meeux, einem kleinen Mann mit einem Hut und einem grauen Gehrock, wie Back schreibt. Meeux ermutigt und fördert Frederick Back enorm, ein Leben lang. Und der nimmt nach dem Krieg sein Fahrrad, fährt zu den Verwandten ins Elsass, dort kreuz und quer durchs kriegsgebeutelte Land, malt, schlägt sich durch, beobachtet und brütet an einer Idee für seine Zukunft.
Schon lange haben mich die Erzählungen von Jack London und die Bilder von Kanada, gemalt von Clarence Gagnon, wie eine Obsession verfolgt. Warum sollte ich nicht meine Freiheit und den Mangel an Projekten und Möglichkeiten nutzen, um zu reisen und Kanada zu entdecken?
Die kanadische Botschaft lässt Back abblitzen. Künstler werden nicht gebraucht in diesen Zeiten. Aber er findet eine kanadische Brieffreundin, schreibt ihr 2 Jahre lang und macht ihr 3 Tage nach seiner Ankunft in Montreal einen Heiratsantrag. Ghislaine Paquin, die Liebe seines Lebens, seine spätere Frau.
Im Mai 1948 teilt mir ein befreundeter Dekorateur, der über meine Reisepläne Bescheid wusste, mit, dass ein Trawler nach Kanada auslaufen würde. In großer Eile verkaufe ich einige Gemälde, gebe meiner Mutter einen Teil des Geldes und fahre ohne Visum mit einem Koffer voller Zeichnungen und meinem Fahrrad mit dem Zug los zum Hafen. Glücklicherweise ist zu diesem Zeitpunkt eine meiner Tanten aus Saarbrücken zu Besuch und kann meine Mutter über meine Abreise hinwegtrösten.
Saarländer, Elsässer, Kanadier oder genauer gesagt Quebecer, Québécois, wie die französischsprachige Mehrheit dieser kanadischen Provinz sich selbst bezeichnet, Muss man den etwas seltsamen, ein bisschen verrückten Frederik Back irgendwo einsortieren?
Frederik Back ist in diesem Quebecer Milieu groß geworden. Für ihn spielte die Kultur und Geschichte Quebecs immer eine große Rolle.
Christoph Vatter, Kulturwissenschaftler an der Uni Jena und Präsident der Gesellschaft für Kanada-Studien.
Sein erster Oscar-Gewinner, Grac zum Beispiel, ist Anfang der 80er rausgekommen und reflektiert die Geschichte Quebecs und erzählt eine Nationalgeschichte sozusagen mit ganz vielen kulturellen Elementen und gibt damit Bilder, die eben den Quebecern erlauben, sich selbst zu sehen, eine Kontinuität dieser Geschichte zu sehen bis heute.
Krack ist eine ganz einfache Geschichte von einem Schaukelstuhl, der als Hochzeitsgeschenk liebevoll gebaut und zum Familienmittelpunkt wird, der irgendwann in Vergessenheit gerät, von der Moderne überholt, weggeworfen und dann doch am Ende im Museum landet, weil ein Museumswärter ihn mitnimmt. Die Besucher, Kinder vor allem, lieben diesen Schaukelstuhl viel mehr als die modernen Bilder an den Wänden.
Ja, und er schafft es auch von einfachen Ideen, was zu entwickeln. Krack ist ja eigentlich das Geräusch, wenn der Baum umfällt oder gefällt wird, und nimmt dann dieses Geräusch zum Anlass, um den Wandel der Zeit, der Geschichte darzustellen. Und immer wenn ein Umbruch ist, eine Zeitenwende, macht es wieder Krack.
In Quebec hat es gleich zweimal ordentlich Krack gemacht. 1980 und 1995. Zwei Referenden über die Unabhängigkeit der Provinz Quebec vom Mutterland Kanada. Beide wurden mit äußerst knappen Mehrheiten abgelehnt. Den mehr als 40 Jahre alten Kurzfilm Krack nutzt Christoph Vatter auch heute noch, um seinen Studierenden diese komplizierte Gemengelage näher zu bringen.
Wenn ich mit denen Krack behandle, merkt man sehr schnell, dass dieser Film, wenn man an heutige Animationsfilme denkt, die japanischen Manga und so weiter, die Anime, das wirkt ja so ein bisschen veraltet. Dieses Strichzeichnungen, so ein bisschen wie mit dem Holzbleistift gemalt und sehr poetisch, aber diese poetische Struktur, das spricht Studierende immer noch an und alle gucken ganz beseelt und wir arbeiten das auch Schritt für Schritt durch und versuchen Etappen der Geschichte Quebecs festzuhalten, aber auch Elemente aus der Kulturgeschichte.
Mir drängt sich ein Gedanke auf. Kann es sein, dass die Animationskunst von Frederik Back auch deshalb hierzulande kaum bekannt ist, weil wir sie nicht richtig verstehen?
Ja, ich denke, Filme haben eine doppelte Lesart. International gesehen sind das universelle Geschichten. Und dass er dafür einen Oscar gekriegt hat, ist natürlich aus Sicht der Nation Quebec großartig, weil natürlich die Welt sieht, wie die Geschichte des kleinen Landes sozusagen, der kleinen Provinz abgelaufen ist, wie die Kultur da ist. Auch wenn wahrscheinlich das internationale Publikum diese Sicht auf den Film gar nicht hat.
Insgesamt 10 Filme hat Frederik Back erschaffen. Alle erhalten zahlreiche Auszeichnungen. Sein letztes großes Werk 1993 nach jahrelanger Arbeit, Le Fleuve aux Grands Deux, der mächtige Fluss. Ein 24-Minuten-Epos über den kanadischen Sankt-Lorenz-Strom. Dass Back überhaupt Animationsfilmer wurde, ist ihm nicht in die Wiege gelegt. Mit Glück landet er 1952 bei Radio Kanada, in der Fernsehabteilung, gerade erst gegründet. Back ist dort Titelzeichner, Grafiker, Modellbauer. Eine Animationsfilmabteilung entsteht erst Ende der 1960er Jahre. Deren Gründer Hubert Tisson und Frederik Back verstehen sich gut. Back übernimmt die Leitung und bringt mit 46 Jahren seinen ersten Animationsfilm heraus, Abracadabra. Der Zauber der bewegten Bilder lässt ihn danach nicht mehr los. Aber alle Erfolge inklusive des zweiten Oscars 1987 für L'homme qui plantait des arbres, der Mann, der Bäume pflanzte, können nicht verhindern, dass seine Animationsfilmabteilung 1989 geschlossen wird. Was er viel später, 1996, in einem Interview mit dem Magazin Animation World sehr nachdenklich kommentiert.
Das Problem heutzutage ist, dass an der Spitze von Organisationen keine Künstler und Denker mehr sind. Nur Bürokraten, die Notizen machen und auf die Zahlen gucken. Sie haben keine Ideen anzubieten. Sie gehen nicht ins Risiko. Aber künstlerische Kreativität heißt immer, ins Risiko zu gehen. Man kann nicht garantieren, was rauskommt. Es gibt keine Sicherheit in der Kunst.
Mit diesen Gedanken fahre ich hoch in den 9. Stock. Exklusive Lage, Blick auf die Saar, Besuch bei Albrecht Stubbi, der ja 1980, also kurz vor Bucks erstem Oscar, das Saarbrücker Max-Ophüls Filmfestival auf den Weg gebracht hat.
Und habe auch das Filmhaus mitgeschaffen.
Genau. Und dort, im Saarbrücker Filmhaus, gab es 2010 eine Hommage an Frederik Back.
Also wir haben immer schon gesucht, was gibt es in Saarbrücken für Leute, die aus dem Film kamen. Dann haben wir immer was ausgegraben.
Der berühmteste ist Max Ophüls.
Ja, Max Ophüls sowieso. Max Ophüls ist natürlich klar. Gut, und als ich dann irgendwann mal was mitbekommen habe, es gibt einen Regisseur, der in Kanada lebt, aber in Saarbrücken geboren wurde. Und dann haben wir gesagt, oh, das wäre auch eine schöne Geschichte, dass wir so eine kleine Retrospektive machen.
Ja, der Herr Back.
Wilhelm Bödecker sagt das, schenkt noch etwas Tee nach. Pensionierter Volkswirt, aber in Sachen Filmhaus auch tatkräftiger Unterstützer.
Ein uraltes Ehepaar, seit 77 kennen wir uns. Wir sind verpartnert. Aber in Kanada ist er ein hochgeehrter Mann gewesen. Er wurde quasi überhäuft mit Ehrungen.
In seiner Wahlheimat Kanada nach wie vor hochgeehrt. So wurde ein Park in Montreal nach ihm benannt, Frederik Back Park. Ja. In seiner Geburtsstadt Saarbrücken ist er dagegen in Vergessenheit geraten. Habe ich damals geschrieben in unserem Filmheft. Wir hatten immerhin so viel Schriftverkehr und alles Mögliche wegen Back. Da haben wir den damaligen Kulturdezernenten, sind wir auch immer hinter ihm her gewesen. Damit das Geld kommt, es mussten natürlich 2 Flüge sein, von Kanada hierher. Und das war schon ein Haufen Geld. Das sind halt keine Spielfilme.
In Fachkreisen wohl bekannt, aber...
Also in die großen Kinos kommen diese Filme ja nie hinein.
Aber in der Welt der Spielfilme eben nicht bekannt.
Als dann das losging, wir haben dann mit 10 zu 15 Leuten gerechnet, so den Kern, waren wir dann überrascht, das Kino war ausverkauft. Und das war, es waren also fast keine Plätze frei.
Und das war die puckelige Verwandtschaft am Back aus St. Anual, die er immer gerne besucht hat, solange er konnte.
Ich muss ein wenig schmunzeln. Die buckelige Verwandtschaft. Ohne sie wären die Puzzlesteine zu Frederik Backs Leben kaum mehr zusammenzutragen. In Kanada hat der älteste Sohn Christian Back die schwierige Aufgabe der Nachlassverwaltung. Von den insgesamt 3 Kindern sind die beiden Jüngeren, Sucelle und Francis, bereits verstorben. Frederik Back selbst starb am Heiligen Abend 2013 zu Hause in Montreal. Mich treibt noch eine Frage um. Ist Backs Animationskunst zeitgemäß oder längst überholt? Ich mache einen Abstecher zur Kunsthochschule Saar, HBK, treffe dort den Medienwissenschaftler Sönke Zehle.
Bei Back würde ich unterscheiden zwischen den Botschaften und der Art des Erzählens.
Zehle war übrigens auch dabei, 2010 im Filmhaus. Hatte damals einen kleinen Vortrag zu Backs Werk gehalten.
Also über die Botschaften lässt sich immer streiten. Aber eine Geschichte so zu erzählen, dass sie tatsächlich alle angeht, das ist super aktuell.
Back war Zeit seines Lebens engagierter Umweltschützer, Vegetarier, Mitglied unter anderem bei Greenpeace, ein Mann, der tatsächlich zigtausende Bäume pflanzte, andere dazu ermutigte. Ist es das, wofür er gestritten hat? Seine Botschaft?
Das ist eine Mutmachbotschaft. Aber das ist, denke ich, auch ein Stück weit die Aufgabe von Kunst. Zu sagen, okay, lass uns aus dieser Komplexität die Geschichten herausholen, die wir verstehen können und in denen wir selbst eine Rolle spielen können. Der Anspruch sozusagen im Wortsinne an das Publikum, jetzt mach du auch mal was, das sagt uns heute auch noch was.
Und dann sagt Sönke Zehle noch dies.
Was passiert eigentlich, wenn wir die Hand wieder ernst nehmen? Auch das eine Anregung von Back, sozusagen die eigenen Hände wieder ernst zu nehmen. Nicht nur im Sinne von anpacken und wir machen jetzt was, sondern als Instrumente kreativer Schöpfung.
Ernsthaft jetzt? Zeichnen von Hand heutzutage im Zeitalter von 3D-Grafik und virtueller Realität? Zeichnen mit dem Stift auf, ja was denn eigentlich? Sönke Zehle lächelt und verweist mich an 2 Studentinnen der Kunsthochschule HBK. In einem kleinen Arbeitsraum zeigen mir Alicia Geng und Emily Ehrlich ihr Projekt, einen 4,5 Minuten Kurzfilm zum Thema Trauer. How to Grieve, so der Titel. Frederik Backs Technik in Modern.
In der Mehrzahl der Szenen ist der Hintergrund unbeweglich und alles, was sich bewegt, ist handgezeichnet.
Was Back auf transparente Folien gezeichnet hat, wird hier auf dem Computer gezeichnet, aber eben von Hand. So wie es auch das japanische Filmstudio Ghibli macht.
Studio Ghibli, die ja auch kommerziell sehr erfolgreiche Filme machen. Also das ist so das einzige große Studio, was wirklich noch viel von Hand macht und auf computergenerierte Sachen weitestgehend verzichtet.
Einer der Mitbegründer von Studio Ghibli ist Hayao Miyazaki, mittlerweile 82 Jahre alt. Wir kommen gleich auf ihn zurück.
Also man hat dann zum Beispiel 12 Bilder und probiert dann wirklich die Geschichte in 12 Bildern darzustellen. Das heißt, man muss auch immer entscheiden, was ist denn ein Schlüsselmoment? Was bringt denn meine Geschichte voran? Und dann beginnt man es zu füllen. Das heißt, zwischen Bild 1 und Bild 2 fügt man noch ein Bild 3 an. Was passiert dazwischen?
Ja, 2D-Animation ist Wahnsinnsaufwand. Aber ich finde, das ist auch das, was das so magisch macht. Wirklich das, was man zeichnet, wird lebendig.
Ist das jetzt nur Liebhaberei? Lernen im Elfenbeinturm?
Aktuell sieht man ja auch im Trend, dass 2D noch mal mehr kommt.
Weil 3D sieht halt schnell sehr perfekt aus, weil der Computer das ja halt dann auch komplett fehlerfrei rechnet. Und bei diesem Handgezeichneten, da ist immer noch irgendwie ein bisschen Persönlichkeit mit drin, von dem, der das halt gemalt hat.
Persönlichkeit und Wahnsinnsaufwand. Leidenschaft. Frederik Back hat es damit weit gebracht.
Er wollte einfach nur gute Arbeit machen. Das ist im Grundwesen auch das Ziel, was wir anstreben, also Emily und ich, einfach einen Beruf auszuüben, der einem Spaß macht, wo man gerne hingeht.
Gute Arbeit mit guten Aussichten also. Alicia Geng und Emily Ehrlich sind Fans von Hayao Miyazakis künstlerischem Stil, vom Mitbegründer der Ghibli-Studios. Und Miyazaki hat gerade einen Oscar bekommen für seinen Film »Der Junge und der Reiher«. Das Werk von Frederik Back, so hat es Miyazaki vielfach betont, habe ihn sehr geprägt. Könnte eine Geschichte schöner ausklingen?
So, und jetzt wissen wir es. Falls wir mal irgendwann bei Wer wird Millionär? Saarland-Edition auf dem Stuhl sitzen. Saarländischer Oscar-Preisträger Frederik Back. Von Dagmar Scholle zum 100. Geburtstag hat sie sich auf Spurensuche begeben.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.